Heutigen Predigttext finden wir in 1. Mose 14 und es ist die Situation, als Lot nach Sodom zieht, wird auch er Opfer eines militärischen Konfliktes und zusammen mit der gesamten dortigen Bevölkerung wird er dann als Kriegsgefangener verschleppt. Und Abram, sein Onkel, der hört davon und an der Stelle steigen wir mit unserer Textlesung heute ein. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abraham, dem Hebräer, der bei der Terebinte Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Ana war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobte Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jene nach bis dann. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder auf, auch Lot, seinen Bruder und dessen Habe, die Frauen und das Volk, brachte er wieder. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedor, Laomer und den Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom gegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vor Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten noch einmal. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wo die Reformation Einzug hielt, da wurden die Klöster aufgelöst. Warum? Weil die Evangelischen überzeugt waren, dass sich das Evangelium mitten in der Welt durchsetzt und bewährt. Das Evangelium ist stark. Und deshalb müssen seine Zeugen sich auch nicht in eine Blase zurückziehen, sondern sie müssen in der Öffentlichkeit vernehmbar sein, wie am ersten Pfingsttag, als die Apostel mitten unter das Volk traten. Auflösung der Klöster. Das begann in der Reformationszeit mit einzelnen Befreiungsaktionen, wie im April 1523. Am 8. April schreibt Luther an seinen Freund Wenceslaus Link Folgendes. Ich habe gestern aus dem Kloster Nimptchen 9 Nonnen aus der Gefangenschaft empfangen. Für diese 9 Nonnen war die Flucht aus dem Kloster immer noch mal schwieriger als für Mönche, auch gefährlicher. Und im Falle des Klosters Nimptchen betätigte Luther sich selbst, ja, man kann sagen, als stolzer Fluchthelfer. Es war geradezu ein Husarenstück gegen Herzog Georg, zu dessen Territorium ja Nimptchen gehörte. Und er hatte sehr strenge Gesetze erlassen gegen die Klosterflucht. Also für die Nonnen war das waghalsig, denn eigentlich stand auf Verlassen des Klosters die Todesstrafe. Und Luther fädelt die Sache nun so ein, dass am Karsamstag, dem 4. April, ein gewisser Leonhard Koppe aus Torgau mit seinem Planwagen zu einem Kloster in Grimma fuhr, das er sowieso regelmäßig mit Lebensmitteln belieferte. Er hatte auf diesem Planwagen leere Heringsfässer, die natürlich ganz kräftig gerochen haben, sagen wir mal. Und plötzlich tauchen die 12 Nonnen auf, springen auf den Wagen, Koppe lässt die Peitsche knallen und wie der geölte Blitz fährt er davon mit den Nonnen in Richtung Freiheit. In fast jeder Lutherbiografie steht noch, dass die Nonnen sich in den Heringsfässern versteckt hätten, aber dafür sind die historischen Belege etwas schwach. Allerdings ahnte Luther zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass eine der Geflüchteten einmal seine geliebte Ehefrau werden sollte, Katharina von Bora. Hochintelligent und eine geniale Hausfrau zugleich. Und sie wurde dann sein großes Glück. Die Nonnen kamen raus aus dem Kloster und sie mussten sich jetzt in der Freiheit bewähren auf diesem schmalen Grat, auf dem wir alle gehen. Zwischen ängstlichem Rückzug auf der einen Seite und feiger Anpassung auf der anderen. Und da müssen wir mitten hindurch, zwischen ängstlichem Rückzug und feiger Anpassung. Und deswegen warnt der Herr Jesus ja auch seine Jünger, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Matthäus 6, 33. Und der Apostel Paulus schreibt uns das ins Gewissen in diesem berühmten Vers, Römer 12, Vers 2, wo er sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, man könnte das auch übersetzen mit Zeitgeist, passt euch nicht diesem Zeitgeist an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Passt euch nicht an. Und auf diesem schmalen Grat zwischen Rückzug auf der einen und Anpassung auf der anderen Seite brauchen wir immer wieder konkrete Hilfen, wie wir unser Verhältnis zu unserer realen Umgebung gestalten sollen. Wie wir in dieser Welt leben sollen, sodass Gott geehrt wird und wir gesegnet sind. Das ist die Herausforderung. Und darum freue ich mich so über unseren Predigttext heute, der im Rahmen unserer Reihe heute einfach dran ist und mit dem wir das nächste Kapitel in Abrahams abenteuerlichem Leben aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 14, wir haben es schon gehört. Und Sie, wenn Sie eine Bibel dabei haben, lade ich Sie herzlich ein, das mit aufzuschlagen. Wir wissen, bis vor kurzem waren ja Abraham und sein Neffe Lot noch gemeinsam unterwegs gewesen. Sie hatten gemeinsam das Desaster in Ägypten noch erlebt. Das war wirklich sehr, sehr traurig gewesen, wo Abraham im Grunde genommen sowohl Gott als auch seine Familie, vor allem seine Frau, verraten hatte. Aber Gott hatte ihnen die Umkehr geschenkt, einen Neuanfang, zurück ins gelobte Land. Und dort angekommen, entflechten sie dann ihre inzwischen ziemlich groß gewordenen Herden. Abraham auf der einen und Lot auf der anderen Seite. Lot geht mehr Richtung Osten, in Richtung das, was wir heute als Totes Meer kennen. Und Abraham siedelt in der Nähe von Jerusalem. Und jetzt müssen beide ihren Platz finden. Und das heißt auch, sie müssen sich zurechtfinden in ihrem neuen Umfeld. So als wenn jemand von Ihnen wegen eines Arbeitsplatzwechsels in eine andere Stadt zieht, ein neues Umfeld. Sie müssen sich zurechtfinden. Oder wenn jemand wegen des Studiums in eine andere Unistadt gehen muss, er muss sich zurechtfinden. Das ist einerseits eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung. Und wenn jemand in eine neue Seniorenresidenz zieht und neue Nachbarn hat, muss er sich auch zurechtfinden. Und interessanterweise beschreibt der Predigttext nun sowohl bei Lot als auch bei Abraham das neue soziale Umfeld, in dem sie klarkommen müssen. Die Soziologen würden wahrscheinlich sagen, ihren sozialen Kontext. Bei Lot heißt es hier im Vers 12, er wohnte in Sodom. Das sagt schon sehr viel, wenn man weiß, was in Sodom los war. Schwierige ethische Rahmenbedingungen. Und bei Abraham, da steht in Vers 13, Abraham war oder wohnte bei den Terebinten Mamres des Amoritas, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Vers 13. Also das ist mehr als nur eine geografische Angabe. Sie waren Bundesgenossen. Abraham hat mit ihnen wahrscheinlich so eine Art Beistandspakt geschlossen. Und tja, dann bricht auch noch eine große Krise über die Region hinein, nämlich Krieg. Und auch wir leben ja nicht nur in einer Nachbarschaft, wir leben nicht nur in einer Wohngemeinschaft, wir leben nicht nur in einem Kollegenkreis, sondern wir haben es auch mit einer Großwetterlage zu tun, mit politischen Umwälzungen, mit gesellschaftlichen Strömungen. Und bei Abraham und Lot ist das eben Krieg. Und die ersten 12 Verse widmen sich ausschließlich, also von Kapitel 14, wenn ich nichts sage, ist immer 1. Mose 14 gemeint. Ja, wenn ich nur einen Vers nenne, das erspart uns eine Menge Zeit, ist immer 1. Mose 14 gemeint. Also, und die widmen sich die ersten 12 Verse ausschließlich der politischen Großwetterlage. Ein internationaler militärischer Konflikt wird hier dokumentiert, der sowohl für Lot als auch für Abraham höchstpersönliche Auswirkungen haben wird. Und das wissen wir, welche persönlichen Auswirkungen Kriege haben, mindestens von unseren Großeltern. Und so geht es dann los in Vers 14. Es geschah zur Zeit Amraphels, des Königs von Sinjar, Arios, des Königs von Elasar, Kedor Laomers, des Königs von Elam und Tidials, des Königs der Goyim. Es geht also um eine militärische Koalition, die hier beschrieben wird. Vier große Könige haben sich miteinander verbündet, um ein größeres Gebiet, eine größere Region zu kontrollieren. Amraphel ist der König von Sinear, das ist ein anderer Name für Babylon, Teil des heutigen Irak. Dann Arioch, König von Elasar, das liegt wahrscheinlich im Gebiet der heutigen Türkei. Dann der große Mac von denen, Kedor Laomer, König von Elam, das liegt also noch östlich von Shinea, Teil des Iran heute, würde man sagen. Und Tidal, da steht nur König von Goyim, das kann heißen Heidenvölker, da haben wir nicht genau seine geografische Zuordnung. Aber jeweils eine mächtige Viererkoalition, ein großes militärisches Bündnis. Und dieses Bündnis befindet sich hier in unserem Bericht auf dem Kriegspfad gegen einen Fünferbund. Und dieser Fünferbund ist nicht so furchtbar mächtig, das sind keine großen Reiche. Dieser Fünferbund, das sind fünf Stadtstaaten aus dem Gebiet des heutigen Toten Meeres, das damals noch nicht existierte als Totes Meer. Wir lesen hier in Vers 13, diese verbündeten sich im Tal Sidim, wo jetzt das Salzmeer ist. Das hat also wahrscheinlich Mose, der das später zusammengestellt hat, noch ergänzt. Jetzt ist da das Salzmeer, also das war es schon, aber Totes Meer nennt man das erst seit dem 2. Jahrhundert nach Christus. Jedenfalls fünf Stadtstaaten. Die Namen dieser Stadtstaaten finden wir in Vers 2. Dass sie Krieg führten, also diese große Machtkoalition mit Bera, dem König von Sodom, mit Birsa, dem König von Gomorra, mit Sinab, dem König von Adama, mit Semeber, dem König von Zeboim und mit dem König von Bela, das ist Zoar. So, etwas verwirrende Namen, aber ganz realistisch beschrieben. So, und was war passiert? Diese fünf, ja, wir können vielleicht sagen Stadtstaaten. Diese fünf. Und damals nannte man die Führer von Stadtstaaten auch Könige. Diese fünf Stadtstaaten, heute würden wir vielleicht sagen regierende Bürgermeister, waren 12 Jahre lang brave Mitglieder des Weltbundes, also dieses Commonwealths gewesen, als dessen starker Führer offensichtlich Kedor Laomer galt, der König von Elam. Das sehen wir in Vers 12. Sie waren 12 Jahre lang Kedor Laomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Na sowas. Die hatten bis dahin immer treu und brav ihre Angaben entrichtet, vermutlich auch ihre Soldaten zur Verfügung gestellt für gemeinsame Aktionen. Sie hatten immer brav nach der Pfeife des Kommissionspräsidenten getanzt. Aber im 13. Jahr werden die jetzt plötzlich abtrünnig. Was trauen die sich da? Ja? Die sagen, wir sind nicht länger bereit, von unserem sauer erarbeiteten Geld Abgaben nach Elam zu entrichten. Wir sind nicht länger bereit, für die Schulden fremder Länder aufzukommen. Wir gehen raus, wir wagen den Absprung, wir verlassen diesen Bund, der offensichtlich mit viel Druck zusammengeschweißt war. Die machen wirklich den Sodomexit oder den Gomorexit oder den Brexit eben. So, die gehen raus. Und Kedor Laomer und seine Genossen, die wollen das auf jeden Fall verhindern, wie man sowas ja immer verhindern will. Und nachdem sie sich vom ersten Schrecken erholt haben, starten sie eine Vergeltungsaktion, um die Abtrünnigen wieder mit Gewalt einzufangen. Und einmal dabei schleifen sie auf dem Weg zur Salzmeerregion, da müssen sie erstmal hinkommen, gleich noch weitere Städte und Machtzentren, die nehmen sie quasi unterwegs gleich noch mit. Ihre militärische Stärke scheint unwiderstehlich. Das sind die Verse 5 bis 7. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr, also 12 Jahre war alles gut, im 13. Jahr machen die den Brexit und im 14. Jahr kommt dann der Gegenschlag. Darum kamen eben Kedor Laomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr und schlugen gleich noch die Rephaiter in Astaroth-Kanaim und die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kirjaim, auch die Horiter auf dem Bergland seht ihr bis nach El-Paran, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die in Hatzetzon-Tamar wohnten. Da zogen der König von Sodom, das sind die fünf, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela. das Zoar, zum Kampf aus. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim. Der Weg, den unser Text hier beschreibt, wo so ein Staat nach dem anderen einkassiert wird, entspricht der bekannten Haupthandelsroute. Die nannte man auch Königsstraße, also Transjordanien und dann runter bis zum Golf von Aqaba und von dort aus einen Schwenk Richtung Westen in Richtung Kadesh Barnea. Warum sage ich das so detailliert? Damit Sie merken, dass hier ist kein Fantasiebericht, sondern das ist wirklich Geschichte, die uns in der Bibel beschrieben wird. Echte Geschichte, das atmet alles den Geruch des Realismus und der Authentizität. Man kann nicht jeden Namen und jeden Ort heute noch genau identifizieren, aber viele sehr wohl. Ein Beispiel in Vers 6 ist da von den Hurritern die Rede. Die Archäologie hat inzwischen entdeckt, dass die Hurriter damals zu den führenden Stämmen des Mittleren Ostens gehörten und das Gebirge Seir kontrollierten, was dann später Land der Edomiter wurde im Süden Israels. Das ist also alles ganz realistisch hier zugeordnet. Und man kann sagen, sowohl die geografische Route ihrer Invasion, also dieser Handelsweg, diese Königsstraße, als auch die Namen der Könige sind historisch hochplausibel. Nehmen wir nochmal unsere großen vier. Arioch, das ist als Name hurritisch für jene Zeit gut bezeugt. Tidal, das ist als hethitischer Name für jene Zeit gut bezeugt. Und für Kedolaomer und Amraphel lassen sich immerhin stimmige Herleitungen, also stimmige Etymologien finden. Kedolaomer aus dem Elamitischen und Amraphel aus dem Amoritischen. Das ist also real. Und während die großen vier, möglicherweise durch weitere Ja-Sager unterstützt, auf ihrem Feldzug nun gnadenlos voranschreiten, bereitet sich der Fünferbund vom Salzmeer wahrscheinlich mit großer Furcht auf den Endkampf um seine Freiheit vor. Die sehen, wie das Unglück immer mehr naht. Vers 8, da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Seboim, der König von Bela, das Zoar ist zum Kampf aus und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim. Gegen Kedolaomer, den König von Adam und Tidial, den König der Goyim und Amraphel, den König von Sinia und Arioch, den König von Elasa. 4 Könige gegen 5. Jetzt kennen Sie die Namen auch auswendig. Also, Schauplatz ist jetzt der Jordan, da findet dieser Showdown statt, so die Gegend des Toten Meeres, die Gebirgszüge rechts und links der Jordansenke und dieses Tal Siddim, das hier dreimal genannt wird in 3, 8 und 10. Dieser Hinweis auf die Asphaltgruben, Erdharz, könnte man auch sagen, deutet darauf hin, dass es sich um das Gebiet im Süden des Sees handeln müsste. Also wenn Sie eine Israel-Karte vor Augen haben, das Tote Meer und im Süden des Toten Meeres etwa, da dürfte diese große Schlacht stattgefunden haben. Und wir lesen weiter. Das Tal Siddim aber hatte viele Asphaltgruben und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer übrig blieb, flog ins Bergland. Und jene, also die Sieger, nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra, die anderen werden schon gar nicht mehr erwähnt, und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Jetzt haben sie den Anschluss. Und spätestens jetzt merkt Lot, dass auch er als Privatperson den Folgen der großen Politik eben nicht entkommen kann. Er wird mal soeben Kriegsgefangener. Er und seine Familie werden weggeschleppt zusammen mit den anderen. Wer sich nach Sodom begibt, kommt darin um. Und Abraham? Abraham befindet sich ja weiter westlich, also in Hebron, im Kernland Kanaans, nahe Jerusalem. Er ist eigentlich in Sicherheit. Aber dann wird er schnell in diese Katastrophe mit hineingezogen. Lesen wir Vers 13. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abraham, dem Hebräer. Hier steht zum ersten Mal in der Bibel das Wort Hebräer. Dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, da bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis nach Dan. Hätten Sie damit gerechnet, dass Abraham so reagiert? Von jetzt an wird also die gesamte Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, wie er sich auf diese Situation einstellt. Und jetzt werden wir sehen, ob er als ein Glaubender, als ein Mensch, der an dem lebendigen Gott hängt, seine Freiheit behaupten kann, mitten in dieser umkämpften Situation. Und wir werden Abraham, der zu dem Zeitpunkt noch Abraham heißt, also mein Vater ist hocherhaben, wir werden ihn in drei kleinen Szenen erleben. Wir werden erstens sehen, wem er gibt, zweitens sehen, von wem er nimmt und drittens sehen, von wem er nichts nimmt. Und daher stammt auch der Titel unserer Predigt, Geben und Nehmen. Geben und Nehmen. Auch für uns geht es darum, wem ich gebe, von wem ich nehme und von wem ich nichts nehme. Sie werden es gleich sehen. Also fragen wir erstens bei Abraham nach, wem er gibt. Wem gibt er? Es ist eine Information, die Abraham geradezu elektrisiert, die ihn sofort aufbrechen lässt, die ihn sofort in Bewegung bringt. Das sieht man richtig. Vers 14, als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte. Das Wort Bruder ist hier wichtig, dass sein Bruder bewaffnet, dass sein Bruder gefangen war. Im Hebräischen steht da Ach. Und Ach, das meint nicht nur den unmittelbaren leiblichen Bruder, sondern das kann auch den Verwandten meinen, den Stammesgenossen, also jemand, der zu mir gehört und für den ich Verantwortung mittrage. Dreimal kommt das Wort hier vor, in Vers 12, in Vers 14 und in Vers 16. Und genau genommen war Lot ja Abrahams Neffe. Und jetzt sehen wir, dass Abraham immer noch eine Verantwortung für diesen Verwandten spürt, dass er das immer noch sieht. Trotz allem, was geschehen war, obwohl der Lot nicht gerade sehr ehrerbietig sich Abraham gegenüber verhalten hatte zum Schluss. Und eigentlich hätte Abraham sagen können, ja, selber schuld. Er wollte ja unbedingt in die Nähe von Sodom. Muss er nun sehen, wie er damit klarkommt. Aber alle Vorwürfe oder gar Schadenfreude verstummen in dem Moment, wo dieser Bruder in Not gerät, als Kriegsgefangener verschleppt. Wem gebe ich? Die Antwort lautet, zuerst mal dem Bruder. Zuerst mal dem Bruder. Und Sie wissen, in der Bibel ist dabei immer auch die Schwester mit eingeschlossen. Im Neuen Testament wird Paulus dann diesen Ton aufnehmen und das in Galater Kapitel 6, Vers 10 für uns auf den Punkt bringen, wo der Apostel schreibt, Galater 6, Vers 10, da sagt er den Christen, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheiten haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens, besonders aber an den Brüdern und Schwestern. Das ist die neutestamentliche Version. Wem gebe ich? Dem Bruder. Und schauen Sie mal, wie wichtig und herausgehoben das Verhältnis zum Bruder für Abraham ist, sehen wir daran, wie im Vergleich dazu das Verhältnis zu den neuen Mitbürgern und neuen Nachbarn beschrieben wird. Zu denen hatte er ja auch offensichtlich ein gutes Verhältnis aufgebaut. Hier steht, sie waren in Vers 13, sie waren seine Bundesgenossen geworden, seine Alliierten, seine Verbündeten im weitesten Sinne. In Vers 13 Bundesgenossen, aber nicht Brüder. Abraham hatte sich ja dort in Hebron niedergelassen, schon in Kapitel 13, Vers 18. Sie müssen sich das so vorstellen, etwa 30 Kilometer südwestlich von Jerusalem hatte Abraham sich dort in einem Hain von Terebinthen niedergelassen, wie wir sehen. Das muss ein schönes Grundstück gewesen sein. Stämmige Bäume, die nicht so viel Wasser brauchen, mit kleinen grünen Blüten. Und er hatte mit diesem Besitzer des Hains, nämlich mit einem gewissen Mamre und mit dessen Verwandten Eschkol und Aner, ein Beistandsvertrag geschlossen. Man kann sagen, Abraham hatte seinen Platz in der Gesellschaft Hebrons gefunden. Er hatte seinen Platz da wirklich gefunden, er hatte auch einiges mitzubringen, als jemand, der nicht gerade arm war. Und er brauchte diesen leicht unreifen Neffen eigentlich nicht. Und dennoch steht hier in Vers 14, als er hörte, dass sein Bruder gefangen sei. Johannes Busch, der bekannte Pastor, hat seiner Predigt über diesen Text den Titel gegeben, Wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder? Und damit will Johannes Busch sagen, dass Abraham genau das Gegenteil macht von Kain, 10 Kapitel vorher. Der sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ist mir doch egal. Und Abraham macht es genau andersrum. Ja, er wird seines Bruders Hüter, seines unreifen Neffen Lots Hüter. Auch wenn der sich vorher noch so widerborstig und ignorant verhalten hatte. Aber jetzt steckt er in Not. Und sofort ruft Abraham seine kleine Privatarmee zusammen, die er sich mit den Jahren aufgebaut hat. Man darf sich diesen Clan nicht zu klein vorstellen. Wir hatten ja schon in Kapitel 13 gesehen, dass die Besitztümer sowohl von Abraham als auch von Lot so groß geworden seien, dass ihre Hirten schon nicht mehr miteinander klarkamen, weil sie sich gegenseitig die Weideplätze wegnahmen. Das war schon eine gewisse größere Unternehmung geworden bei Abraham. Und hier in Vers 14 in unserem Kapitel sehen wir, er hatte 318 erprobte Knechte, die in seinem Hause waren, also Knechte, die unter seinem Gefolge, die gewissermaßen in seinem Clan aufgewachsen waren. Wir wissen aus alten Quellen, nämlich den sogenannten El-Armana-Tafeln, dass etwa 300 Kämpfer für die damalige Zeit, so für kleinere Reiche, eine ganz passable Armee darstellten. War bei Gideon später auch so. So, 318. Diese Zahl ist nicht mythologisch, dazu ist sie viel zu ungerade, obwohl es eine gerade Zahl ist hier. Die steht hier einfach, weil es so war. So, und dazu kommen, wie wir in Vers 24 sehen, dann noch einige weitere Kämpfer seiner dortigen Bundesgenossen. Ne? Männer von Anea und Eschkol und Mamre, lesen wir in Vers 24, die waren auch mit dabei. Und jetzt geht's los. Gemeinsam verfolgen sie die Leute Kedor Laomers bis nach Dan, wie wir hier in Vers 14 lesen. Das sollte später mal die nördliche Grenze Israels werden. Und die Strecke Hebron-Dan, roundabout 240 Kilometer in etwa. Vers 14 nochmal. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jene nach bis nach Dan. Und er teilte seine Schar nachts und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie. Verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Ein kleiner, kurzer Kriegsbericht. Abraham wendet eine ähnliche Taktik an wie später Gideon. In einem nächtlichen Überraschungsangriff wird ein eigentlich überlegener Gegner von mehreren Seiten umzingelt und in die Flucht geschlagen. So läuft das hier, so wird das auch hier geschildert. Und dann hauen die ab, die Leute Kedor Laomers, und flüchten in die Gegend von Damaskus. Also Dan, Damaskus, das ist nochmal Luftlinie, etwa 70 Kilometer. Aber entscheidend ist dann das triumphale Ergebnis in Vers 16. Und er, Abraham, brachte alle Habe wieder. Auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk, brachte er wieder. Ein grandioser Erfolg dieses Mannes. Das heißt, Abraham wird zum Retter der Region. Abraham wird auch zum Retter des Fünf-Städte-Bundes vom Salzmeer. Die hatten sich ja gegen Kedor Laomer erhoben und sie waren im Tal Sidim so vernichtend geschlagen worden. Aber Abraham haut sie alle wieder raus. Aber der eigentliche Grund für Abrahams Einsatz wird hier in Vers 16 nochmal ausdrücklich betont. Und das war der Bruder. Für den gibt er alles. Was gibst du für deinen Bruder? Das ist die erste praktische Lektion, die uns dieser Text anvertraut. Wem ich geben soll? Dem Bruder, der Schwester. Sie wissen, was im Alten Testament das Volk Israel ist, dessen zarte Keime wir ja hier bei Abraham sehen können. Das ist dann im Neuen Testament die Gemeinde Jesu Christi. Und da sehen wir, obwohl das nicht geplant war, wie wunderschön dieser Text auch heute zum Pfingstsonntag passt. Wir werden gewissermaßen mit der Nase drauf gestoßen, was das für ein besonderes Vorrecht ist, in einer Gemeinde von Brüdern und Schwestern sein zu dürfen. Wie bestellt dieser Text gewissermaßen? Ja, wir haben das gehört in der Lesung, Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in der Lehre der Apostel, im Gebet. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 32 heißt es sogar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Apostelgeschichte 4, 32, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren ein Herz und eine Seele. Wir werden sehen, bald gibt es da auch handfesten Zoff, weil die Familie der Gemeinde, genauso wie wir, ja aus lauter erlösten Sündern bestand. Aber sie gehörten zusammen, wie wir. Und gucken wir nochmal, wie Paulus das in unserer Stelle Galater 6 beschreibt. Da sagt er, ja, die Fürsorge der Christen ist nicht auf die Gemeinde beschränkt. Das dürfen wir an dieser Stelle auch nicht vergessen. Paulus sagt in Galater 6 zunächst, in Vers 9, lasst uns im Guten nicht, Gutes tun, nicht müde werden, wo wir Gelegenheiten haben, an allen Gutes zu tun. Also es ist immer wichtig, an dieser Stelle auch zu sagen. Wir haben nicht nur eine Verantwortung gegenüber unseren Mitchristen. Paulus macht es auch etwa deutlich in Titus 3, da sagt er in Vers 2, die Christen sollen allen Menschen gegenüber Sanftmut erweisen. Oder in Titus 3, Vers 8, dass die an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, das ist nützlich für die Menschen. Wir sollen allen Gutes tun, wann immer es geht als Christen. Und jeder Christ hat natürlich auch eine besondere Verantwortung gegenüber seiner natürlichen Familie, auch gegenüber denen, die noch nicht gläubig sind. Viertes Gebot zum Beispiel, Vater und Mutter ehren. Oder 1. Petrus 3, da war eine Frau gläubig geworden, der Mann noch nicht. Frau, sei gut zu deinem Mann, tu ihm Gutes, so gut du nur kannst. Aber dann ist da eben auch diese hohe Verantwortung gegenüber dem Bruder, der Schwester, den Hausgenossen des Glaubens. Wenn einer Christ geworden ist, dann bleibt das nicht seine Privatangelegenheit. Obwohl es zunächst eine Sache zwischen dem Einzelnen und seinem Schöpfer ist. Wenn einer Christ wird, dann ist das immer so, dass ein einzelner Mensch plötzlich begreift, ich stehe vor einem heiligen Gott. Und dieser heilige Gott wird einmal ein Urteil über mein Leben sprechen. Und das Urteil dieses heiligen Gottes über mein einzelnes Leben wird darüber entscheiden, ob ich meine Ewigkeit in der Hölle verbringe oder im Himmel. Und dieser allmächtige Gott sagt uns dann gleichzeitig, ich will dich retten. Und deswegen habe ich dir meinen Sohn geschickt. Und ich habe alle deine Schuld auf ihn geladen und an ihm gerichtet, damals, als er am Kreuz von Golgatha starb. Und dann habe ich ihn auferweckt und alle Schuld und den Tod überwunden. Und jetzt ist der Weg frei für dich. Der Weg ist frei für dich, zu diesem Jesus hinzugehen. Dein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Dich vor diesem Jesus zu beugen und zuzugeben. Ja, ich gehöre auch zu den verlorenen Sündern, aber rette mich. Und wenn du das magst, das war nur einmal kurz, wenn du das magst, das ist sehr gut. Sind wir noch auf Sendung? Gut, wir sind noch auf Sendung, also hier ist keine Bombe eingeschlagen, sage ich denen, die von außen zuhören. Irgendetwas hat sich hier bemerkbar gemacht, aber hören Sie bitte weiter zu. Ihnen passiert ja am Fernseher oder am Laptop sowieso nichts und uns geht es hier auch allen noch ganz gut. Also ich habe gerade noch mal gesagt, wie ein einzelner Mensch mit dem heiligen Gott versöhnt wird, weil er zu Jesus kommt, zu dem, der unsere Schuld getragen hat. Und dieser Jesus öffnet uns dann die Tür. Und das ist die wichtigste Frage, die jeder von uns klären muss, unabhängig davon, ob es um uns herum donnert und blitzt. Habe ich diesen Schritt zu Jesus hin schon getan? So, aber wenn ich den getan habe, und das ist nicht schwer, du kannst einfach ihm das sagen, er hört dich ja. Dann baut uns Jesus auch in seine Gemeinde ein. Und dann bekommen wir plötzlich links und rechts Glaubensbrüder, mit denen wir verbunden sind. So macht es Gott. Und dann sind wir Teil der Gemeinde. Und dann bekommen wir diese Ehrenstellung, dieses Privileg, Bruder unter Brüdern zu sein, Schwester unter Schwestern und Brüdern, Bruder unter Bruder und Brüdern. Und deswegen ist es so schön, Sie merken das schon, dass das Neue Testament den Begriff Bruder oft im Sinne des generischen Maskulinums verwendet, also dass da einfach alle damit gemeint sind. So. Und daraus folgt dann diese hohe Verantwortung, die wir füreinander haben. Und deswegen macht uns das Neue Testament auch klare Vorgaben, wie wir als Gemeinde leben sollen. Eben wegen unserer Anfälligkeit als Menschen ist sogar in der Gemeinde nicht alles eitel Freude und Sonnenschein. Es müssen schwierige Probleme gelöst werden, menschliche Nöte geklärt werden. Das war sogar bei Paulus so. Wenn Sie daran denken, dass Paulus, als er zur zweiten Missionsreise aufbrechen will, an Apostelgeschichte 15, plötzlich mit seinem engsten Mitarbeiter aneinander gerät, weil es darum geht, ob sie einen weiteren Mitarbeiter, nämlich den Johannes Markus, mitnehmen sollen oder nicht. Und feiern wir Silvester? So. Aber wir sind immer noch auf Sendung, hoffentlich, ja? Sehr gut. Also, keine Sorge, am Ende steht es garantiert bei YouTube. Wir machen einfach mal weiter. Es sind die Boxen. Ja, das machen wir. Das ist die super Lösung. Also, die Boxen machen schlapp. Gut, dass die Kollekte erst nach dem Gottesdienst erfolgt. Wir machen es jetzt so. Wir bleiben auf Sendung. Ich werde einfach versuchen, noch ein bisschen lauter zu schreien. Aber das ist ja keine so ganz herausfordernde Aufgabe. Ja. So. Also, wir dürfen uns nur nicht ablenken lassen, das ist das Wichtigste, alles andere ist hinzukriegen. Also, auch unter Brüdern und Schwestern, auch in der Gemeinde Jesu Christi, können Sie mich überall hören? Ja, ja. Ja gut, sonst bitte ich Handzeichen zu machen. Ist nicht alles eitel Freude, Sonnenschein? Und ich erzähle gerade, als Paulus mit einem seiner engsten Mitarbeiter zur zweiten Missionsreise aufbrechen will, da geraten sie hart aneinander, weil Paulus sagt, den Johannes Markus können wir nicht wieder mitnehmen, der hat sich bisher nicht bewährt. Und deswegen lassen wir den hier. Und Barnabas sagt, nee, und der wird mitgenommen. Und dann steht hier, sie gerieten hart aneinander, eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Und Paulus wählte sich Silas und zog eine andere Route. Also jetzt waren plötzlich zwei Missionsteams unterwegs, auch nicht das Schlechteste. Ja? Und Jahre später finden wir dann Johannes Markus an der Seite des Paulus wieder. Der hat sich also besonnen. Aber das heißt, trotz all unserer menschlichen Grenzen, geschieht immer wieder das Wunder, was Graf von Zinzendorf beschrieben hat. Das Wunder nämlich dieses Liedes, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu, er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. So. Das ist Gemeinde und wir freuen uns, dass wir das am Pfingsttag hier so lesen dürfen. Und das ist das Erste, was wir hier in Genesis 14 entdecken können, geben und nehmen. Erstens, wem ich gebe, nämlich dem Bruder, der Schwester. Große Verantwortung. Und dann schnell zur zweiten Szene. Von wem ich nehme. Jetzt kommen wir zu Vers 17 im Königstal. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, also siegreich zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh. Das ist das Königstal. Es liegt in der Nähe von Jerusalem. Eventuell ist es das, was wir heute als Rachmat Rahel kennen, circa 4 Kilometer südlich von Jerusalem. Und da passiert etwas Ungewöhnliches. Eine andere Person drängt sich offensichtlich dazwischen, sodass das Gespräch zwischen Abraham und dem Sodom-König erstmal gar nicht zustande kommt. Das geht in Vers 21 erst weiter. Schauen Sie, in Vers 17, der Sodom-König kommt auf Abraham zu und dann heißt es Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Es ist, als ob der den wegschenkt gewissermaßen und sich dazwischen stellt. Ungewöhnlich. Wer ist diese geheimnisvolle Person? Wer ist dieser Melchisedek, der König von Salem, der da Brot und Wein herbeibringt? Ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnet ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erden. Was geschieht hier eigentlich? Wer ist diese geheimnisvolle Person, von der Abraham beschenkt wird? Von wem nimmt er da etwas an? Nun, wörtlich heißt Melchisedek König der Gerechtigkeit. Sein Territorium zu der Zeit ist Salem. Und Salem, das ist verwandt mit dem Wort Shalom. Die meisten Ausleger identifizieren das mit Jerusalem. Übrigens in Psalm 76, Vers 3 steht das auch. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung ist Zion. Also Salem ist Zion, ist Jerusalem. Es ist auch das erste Mal, dass die Bibel einen Menschen als Priester bezeichnet, also einen Diener Gottes, der in Gottes Namen spricht. Und sonst erfahren wir im Alten Testament nichts weiter über diese Person. Also, was wir erfahren, er glaubt an denselben Gott wie Abraham, an den Gott, wie er sagt in Vers 19, der Allerhöchste ist, El Elyon, und dem der Himmel und die Erde gehören, also alles, weil er der Schöpfer ist. Ein Glaubensbruder. Hier taucht plötzlich ein Glaubensbruder auf, den Abraham bisher nicht kennengelernt hatte. Und es ist gar nicht so schwer nachvollziehbar, wie dieser Melchisedek zum Glauben an den wahren Gott gekommen sein konnte. Überlegen Sie mal, Noah war noch nicht so lange gestorben. Wir wissen ja die Endphase von Noahs Leben und die Anfangsphase von Abrahams Leben, das hatten wir uns mal angeguckt, haben sich noch eine Zeit lang überlappt. Die waren nicht so weit auseinander. Und wir wissen, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Noah hat diesen lebendigen Gott bekannt gemacht, der ihn durch die Flut gebracht hatte. Und darum konnte jetzt ein Mensch aus der Generation Melchisedek die Wahrheit über den heiligen Gott erfahren. Über den Schöpfer, dem wir alles verdanken. Er schöpfte immer noch aus frischen Quellen. Vielleicht gab es sogar schon Tontafeln damals. Es gibt einige Überlegungen, die dafür sprechen könnten. Jedenfalls konnte Melchisedek über die Schiene Noah und alles, was daraus floss, aus dieser Quelle gewissermaßen erfahren haben, wer der lebendige Gott ist. Und offensichtlich hat die Melchisedek sich dann eines Tages bekehrt und hatte gesagt, heiliger, allmächtiger Gott, du Schöpfer, mein Leben soll dir gehören. Ich will dir glauben. Und Gott muss auf irgendeine Weise weiter zu diesem Melchisedek gesprochen haben. Und der taucht sonst nie mehr auf. Aber in dem Moment jetzt, wo Abraham ihn braucht, da schickt Gott diesen Melchisedek auf die Bühne der Heilsgeschichte, um seinen anderen Knecht, um diesen Abraham wirklich dringend zu stärken. Noch ein kleiner Hinweis in Klammern, weil viele von Ihnen sich diese Frage aufdrängen wird. Im Psalm 110, Vers 4, da wird der Messias mit dem Melchisedek verglichen. Da wird gesagt, du, der Messias, also was dann Jesus wird, bist ein Priester wie Melchisedek. Und der Vergleichspunkt ist wahrscheinlich folgender. Nur in Klammern. So wie wir von Melchisedek keinen Anfang und kein Ende kennen, weil er wie aus dem Nichts gewissermaßen auftaucht und plötzlich da ist und dann wieder verschwunden ist und wir mehr nicht von ihm erfahren, weder Anfang noch Ende. So ist es beim Messias der Fall, dass er wirklich keinen Anfang und kein Ende in der Zeit hat, weil er von Ewigkeit her geboren ist und vor aller Zeit da ist, an der Schöpfung beteiligt und in die Welt kommt, weil er von Ewigkeit beim Vater war. Jesus, sagt die Bibel, ist Gott von Ewigkeit her. Melchisedek aber kann deshalb als Vorschattung für Jesus dienen, als sein Typos gewissermaßen, weil er so unvermittelt auf die Bühne tritt, ohne dass wir eine Vor- oder Nachgeschichte von ihm kennen würden. Wahrscheinlich hat er eine gehabt, aber wir kennen sie nicht. Und in diesem Sinne nimmt dann auch Hebräer 7 im Neuen Testament den Melchisedek auf. Einige Ausleger haben sogar angenommen, dass in der Person Melchisedeks der Herr Jesus selbst damals auf die Erde gekommen ist. Da Jesus von Ewigkeit her ist, war er ja da schon beim Vater. Und einige denken, vielleicht könnte in diesem Jesus gewissermaßen, in diesem Melchisedek verborgen, Jesus schon selbst gekommen sein. Das ist möglicherweise etwas spekulativ. Es wird hier zumindest nicht ausdrücklich gesagt. Und trotzdem hatte der gläubige Melchisedek jetzt konkret in diesem historischen Moment, Genesis 14, einen wichtigen Dienst an Abraham zu tun. Welchen nämlich? Er erinnert den Abraham daran, Abraham, diesen großartigen Sieg, vergiss es nie, verdankst du Gott. Er sagt ihm das in Vers 19, er segnete ihn, sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Das war nicht deine strategische Genialität, es war nicht dein Mut. Es war Gott, der dir das geschenkt hat. Und wir brauchen auch immer wieder solche Melchisedeks, die uns daran erinnern. Es ist Gott, der dir das geschenkt hat. Du verdankst es ihm und niemandem sonst. Manches verdanken wir auch Menschen, aber dann ist es immer Gott, der dahinter steht und dieses segnet. Und dann dürfen wir den Menschen danken und umso mehr Gott danken, dass er uns durch diese Menschen gesegnet hat. So, das ist das eine. Und dann das andere, dass Melchisedek den Abraham daran erinnert, diesem Gott gebührt Dank. Und Lob und Anbetung. Du kannst nicht einfach sagen, es ist ja schön, dass Gott mir das geschenkt hat. Sondern dieser Gott, dem alles gehört, der Himmel, die Erde, dein Leben, der erwartet Antwort von dir. Gib ihm diese Antwort. Und die Antwort gegenüber Gott kann nur bedeuten, ihn zu loben, ihn anzubeten und sich von Herzen an ihm zu freuen. Und Abraham nimmt das an. Abraham beugt sich darunter. Er wird die Botschaft in Vers 22 dann selbst wiederholen, sehen wir gleich zum Schluss. Und Abraham lässt sich wirklich beschenken. Er nimmt auch das stärkende Geschenk an, so ganz konkret praktisch, was der ihm gibt, nämlich Brot und Wein. Das lesen wir hier auch in Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und auch das nimmt Abraham an. Und vom Neuen Testament her erkennen wir darin natürlich einen allerersten Hinweis auf das Abendmahl, das wir auch heute miteinander feiern werden. Besser kann ein Text nicht auf diesen Tag passen als dieser. Von wem nehme ich von Gott auch Brot und Wein? Und Abraham bringt seine Zustimmung und seinen Respekt vor Melchisedek dadurch zum Ausdruck, dass er, wie am Ende von Vers 20 steht, ihm den Zehnten von allem gibt. Und damit ist wahrscheinlich die Kriegsbeute gemeint. Er gibt ihm den Zehnten von der Kriegsbeute und anerkennt ihn damit und sagt, du hast mir gedient im Namen Gottes und ich will dir gegenüber jetzt meinen Respekt dokumentieren, dass ich das glaube, dass ich mich dem unterordne, dass ich mich davon beschenken lasse, dass du jetzt den zehnten Teil von dem gibst, was ich dem Kadua Laomer und seiner Truppe wieder abgeluchst habe. So, das gibt er ihm. Abraham. Und jetzt schauen Sie bitte sich diese Szene genau an. Abraham, der gestandene Clan-Chef. Abraham, der frisch gebackene General einer erfolgreichen Elitetruppe. Dieser Abraham beugt sich vor dem Boten des allmächtigen Gottes. Er lässt sich beschenken, belehren und bewahren. Und das ist die zweite Lektion, die wir hier ganz praktisch für uns mitnehmen können nach Hause. Wem er gibt, dem Bruder. Von wem er nimmt, von Gottes Boten, der ihm Gottes Wort sagt. Bist du bereit, dich so von dem heiligen Gott zu beugen? Bist du bereit, das bedingungslos anzunehmen, was er dir durch sein Wort schenkt? Bist du bereit, deine Hände nach seinem Brot und Wein auszustrecken, mit dem er uns auch heute wieder im Abendmahl stärken will? Wenn das der Fall ist, dann bist du auch vorbereitet für die dritte Lektion, die uns jetzt zum Schluss in den allerletzten Versen geschenkt wird. Wem er gibt? Dem Bruder der Schwester. Du lass uns so geben. Von wem er nimmt? Von Gottes Boten, von seinem Wort, von seinem Mahl. Du, lass uns so nehmen. Und schließlich drittens, von wem er nichts nimmt. Jetzt erst. Keine Minute vorher kommt der amtierende König von Sodom zum Zug. Jetzt erst räumt Melchisedek gewissermaßen das Feld und zieht sich zurück. Und schauen Sie, was ab Vers 21 passiert. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Sie merken, der kommt ja gerade mal mit einem blauen Auge davon, dieser König von Sodom. Wahrscheinlich war sein Vorgänger in der Schlacht umgekommen und er ist jetzt schon der schnell bestellte Nachfolger, möglicherweise. Der kann ja nur so reden, weil Abraham seine Leute befreit hat. Und gucken Sie mal, wie der hier auftritt. Der tritt weder dankbar auf, noch demütig, sondern mit einer dreisten Forderung als Kriegsverlierer. Auch nach damaligem Recht und Praxis hätte ihm das nicht zugestanden. Und er tritt jetzt hier auf die Szene und sagt, gib mir die Seelen und die Habe kannst du ja für dich behalten. Dabei hat er überhaupt nichts zu bieten. Der könnte höchstens betteln. Der kann nicht auf gleicher Augenhöhe mit Abraham reden, aber er gebärdet sich wie jemand, der sich einbildet, das doch zu können. Das ist eine überhebliche, anmaßende Fehleinschätzung seiner Position. Und wie reagiert Abraham? Vers 22. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom. Ich hebe meine Hand auf, das heißt, ich bete zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Damit das mal klar ist. Und Sie sehen, er zitiert hier, was ihm Melchisedek gerade gesagt hat. Gott, der Allerhöchste, der Besitzer des Himmels und der Erde. So, das ist das Erste, was er ihm sagt. Pass mal auf, ich stehe vor dem größten König. Und weiter. Dass ich von allem, was dir gehört, das sage ich dir jetzt, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will. Nach dem Motto, du kannst deinen Kram ganz zurückhaben. Warum? Damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer von Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, die sollen ihren Anteil haben. Klar, da ist er fair und sagt, wo ich keinen Gewinn davon habe, wo es nicht in meinen Entscheidungsbereich reinfällt, die Leute sollen sich gern angemessen bedienen, das steht ihnen zu, die haben mir geholfen, alles okay. Aber ich selbst und die zu mir gehörenden Leute, werter König von Sodom, die werden von deinem Besitz, den wir gerade eben aus Dan zurückgebracht haben. Die werden aber von deinem Besitz nichts anrühren. Von dem nimmt er nichts. Sagen Sie, von dem nimmt er nichts. Er nimmt von dem nicht mal einen Schuhriemen oder einen Hemdenknopf. Und Abraham sagt dem offen ins Gesicht, warum? Vers 23. Er sagt, du sollst nicht sagen können, du hättest mich reich gemacht. Du nicht. Der König hätte das ja sowieso nicht gekonnt. Also selbst wenn Abraham die Beute mitgenommen hätte, wäre es ja eigentlich sein rechtmäßiger Besitz gewesen. Ja? Er hatte sie ja erobert. Der König hätte ihn sowieso nicht reich machen können. Aber Sie sehen, dass Abraham das trotzdem ablehnt, macht deutlich, er will diesen Cut so klar wie nur irgend möglich, jedes Missverständnis vermeiden. Klarer Cut. Er will nicht den kleinsten Hauch eines Verdachts, einer Abhängigkeit von diesem gottlosen Sodomer König in Kauf nehmen. Und deswegen zieht Abraham hier einen radikalen Trennstrich zwischen sich und diesem Potentaten. Was in Sodom sonst los war, das werden wir noch sehen in späteren Kapiteln. Er tut gut daran. Und Abraham verbindet diese Absage mit einem kristallklaren Zeugnis. Vers 22. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, das heißt dem einzigen Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Das ist mein Gott, du König von Sodom. Dem gehört mein Leben. Der sorgt für mich. Den ehre ich. Auf den verlasse ich mich. Und deshalb hast du, König von Sodom, dem ich übrigens gerade mal den Hals gerettet habe, du, König von Sodom, du hast keinerlei Macht über mich. Und du hast keinen Einfluss auf mich. Du nicht. Liebe Geschwister, wie leicht können wir uns abhängig machen? Das habe ich erlebt in einem Beispiel vor wenigen Tagen. Dabei geht es um unsere Verfassungsklage gegen das Gesangsverbot. Ich darf das hier auch zur Fürbitte Ihnen mitgeben. In der kommenden Woche, spätestens am Freitag, müssen wir die Begründung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen. Wir müssen deutlich machen, warum es ein Verstoß gegen Artikel 4 des Grundgesetzes ist, gegen die Religionsfreiheit, wenn der Staat in dieser Weise in das Innenleben von Gemeinden hineinregieren will und darüber bestimmen will, ob wir hier singen oder nicht. Ob wir unseren Gott und König so loben und ehren, wie er uns das in seinem Wort sagt, oder ob wir uns das Maul stopfen lassen von einer Regierung, die sich unzulässigerweise hineinmischt in die inneren Angelegenheiten der Gemeinden. Um das geht es im Kern. Unsere Kanzlei arbeitet unter Hochdruck und wir unterstützen sie dabei nach Kräften. Zur Unterstützung wollten wir dann das Gutachten eines bestimmten konservativen Theologieprofessors anfügen. Es wurde uns jemand aus dem nahen europäischen Ausland empfohlen. In der Szene ist er relativ bekannt und in vielen Gremien gut vernetzt. Und dann kam das Telefongespräch. Ich berief mich auf unseren Kontaktmann, schilderte unser Anliegen und fragte dann, wären Sie bereit, die Freiheit der Kirchen gegenüber dem Zugriff des Staates mit zu verteidigen zu helfen? Wären Sie bereit, das mit Ihrer Reputation und mit einem entsprechenden Gutachten zu unterstützen? Der Theologe musste nicht lange überlegen, um unsere Bitte abzulehnen. Begründung, ich zitiere das jetzt aus der Erinnerung, aber es trifft die Sache. Also wissen Sie, es geht auf keinen Fall. Ich habe gerade ein Projekt, das von der EU unterstützt wird. Es geht um die digitale Sicherung bestimmter theologischer Quellen. Und das Geld für dieses EU-Projekt kommt zu wichtigen Teilen auch von Deutschland, von der deutschen Regierung. Da kann ich mich jetzt nicht kritisch positionieren. Und er fügte hinzu, das ist ein bisschen wichtiger als euer Gesang. Leider hatten wir nicht die Chance gehabt, ihm vor diesem Telefonat einen Melchisedek vorbeizuschicken. Aber was für ein Beispiel schenkt uns dagegen Abraham? Abraham, der dem Bruder gegeben hat und der von Gottes Wort und aus Gottes Hand genommen hat und der dadurch von Sodoms König eben nichts nimmt. Und nichts nehmen muss. Und jetzt zahlt sich so sehr aus, dass Gott ihn auf dieses Gespräch vorbereitet hatte. Dass der Melchisedek sich zwischen Vers 17 und 18 dazwischen geschoben hatte. Herr, bereite auch uns vor auf die Stunden der Versuchung. Und Melchisedek hatte das gemacht, was auch wir immer wieder brauchen. Melchisedek hatte Abrahams Blick ganz auf den Herrn gerichtet. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und hier liegt das Geheimnis unserer Freiheit. Hier liegt das Geheimnis unserer Freiheit gegenüber allen Sodomer und sonstigen Königen und Kleinfürsten und Regierungen dieser Welt. Du lass dich nicht abhängig machen von weltlichen Strukturen. Lass dich nicht abhängig machen von Leuten, von denen du fürchtest, sie könnten Macht über dich haben. Haben sie nicht. Verkaufe nicht deine königliche Freiheit, die Jesus dir geschenkt hat, für ein paar Schuhriemen oder Hosenknöpfe. Oder für ein paar Schulterklopfer von Menschen, deren Gunst du um keinen Preis verscherzen willst. Was nützt dir das? Du brauchst nur die Gunst dieses einen. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Du brauchst nur seine Gunst und er hat sie dir versprochen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir in deiner Macht geborgen sind. Und du weißt, dass auch wir versuchliche Menschen sind. Du siehst, dass wir in unserer Umgebung, in unserem Umfeld klarkommen müssen und dass wir in alle möglichen Machtgefüge hineingeschubst werden und manchmal den Überblick verlieren könnten. Aber dann schicke uns Melchisedek vorbei, richte unseren Blick auf dein Wort. Herr, lass uns erkennen, dass nur du groß bist und allmächtig und dass nur bei dir, in deiner starken Hand, unser Leben sicher ist und unsere Gemeinde geborgen sein wird, jetzt und für alle Tage, die da kommen. Herr, dir sei alle Ehre und wir gehören dir allein. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.